Too big to fail sind sie, die gotischen Kathedralen, diese riesigen Gebäude, die aussehen wie Schreine für Schmuck oder heilige Gegenstände. Warum das so ist, weißt du am Ende dieses Podcasts. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Zuerst mal braucht's hier eine Definition. Was ist eigentlich eine Kathedrale? Die Kathedrale ist die Hauptkirche des Bischofs mit dem Bischofssitz darin, der Kathedra, dem Bischofsstuhl. Kathedra, Kathedrale. Nicht alle gotischen Kathedralen aber sind Bischofskirchen. Der Begriff hat sich jedoch durchgesetzt. Es ist ja auch ein klingendes Wort. Und ehrlich gesagt, stehst du vor einer Kathedrale? Wie kann sie auch anders heißen? In diesem Podcast hier geht es vor allem um das Wer, Wann, Wie, wer hat gebaut, wann wurde gebaut und wie wurde gebaut. Das ist wichtig, denn wenn du schon mal vor so einem Riesengebäude gestanden bist, dann weißt du, man weiß nicht, wo anfangen mit Schauen, wo anfangen mit Denken überhaupt, von den vielen Fragen, die sich stellen. Wieso sieht es aus, wie es aussieht? Wer konnte das überhaupt schaffen? Und wie war das möglich vor rund 800 Jahren? Wir fangen mit dem Wer an. Wer hat gebaut? Natürlich der Adel. Warum? Weil sie Geld haben. Aber es hat auch der Klerus gebaut, also die Kirchenleute, die Bistümer und Klöster. Und es haben auch die Städte gebaut, denn zu dieser Zeit im Mittelalter des 12., 13. und 14. Jahrhunderts wurde das Bürgertum immer reicher, die Städte dementsprechend auch reicher und man konnte sich leisten, was früher eben nur dem Adel oder der Kirche vorbehalten war. Gotische Kathedralen wurden von einer Dombauhütte gebaut. Ein Dom bezeichnet schlicht und einfach eine große Kirche, die sich durch irgendwas Besonderes auszeichnet. Oft werden Kathedralen auch Dome genannt. Also du siehst, es geht hier mit den Begriffen ein bisschen durcheinander. Bleiben wir einfach dabei, dass die Kathedrale sowieso die Bischofskirche ist und wir diesen gotischen Kirchen, diesen riesigen Ungetümern von Kirche, jetzt einfach mal Kathedrale sagen. Also die Bauhütte. Die Bauhütte, das war die Werkstatt, die Baustellenzentrale sozusagen. Und das heißt Bauhütte, weil es tatsächlich eine Hütte in der Nähe der Baustelle war, konnte je nachdem auch gemauert sein, denn schließlich waren die Bauzeiten oft lang, über 100, 200 Jahre teilweise. Und in dieser Bauhütte fertigten die Steinmetze im Winter die Steine an. Also sie meißelten sie nach Vorlage und versetzten sie dann im Sommer. Aber Bauhütte ist auch der Name des Werkstattverbandes der Steinmetzen. Und woher das kommt, ist ja jetzt klar. Weil da nicht einfach drei Maurer oder Steinmetzen zusammensaßen und mal diese große Kirche bauten, hier ein kleines Organigramm, wie so eine Bauhütte organisiert war. Zu Oberst stand der Operarius. Er hatte die Organisation und Verwaltung von allem unter sich. Unter ihm war der Hüttenmeister. Er war der eigentliche Architekt und auch der Ausführer. Sein Stellvertreter war der Parlier. Er war verantwortlich für das Winkelmaß, das Richtscheit und das Kehlmaß. Diese Instrumente musste er anfertigen und auch kontrollieren, ob die Steine richtig damit bearbeitet wurden. Dem Parlier unterstanden die Gesellen, das waren die eigentlichen Handwerker. Erst nach einem Jahr Wanderschaft wurden sie in die Bauhütte aufgenommen. Dann mussten sie sich 2 Jahre auf der gleichen Baustelle verpflichten. Sie mussten ein ehrbares Leben führen, die heiligen Sakramente empfangen und sie mussten sich dem Spiel enthalten. Also kein Poker. Ich weiß zwar nicht, ob es Poker damals schon gab, aber ich bin sicher, es gab genug Glücksspiele, die sie halt nicht spielen durften. per Vertrag. Die Handwerker hatten natürlich auch Lehrlinge und so eine Lehre war recht anspruchsvoll. Man musste 5 Jahre lernen und dann erhielt man mit dem Titel des Gesellen erhielt man auch sein Steinmetzzeichen, das man ab jetzt in jeden Stein meißelte, den man anfertigte für die Kathedrale. Und diese Steinmetzzeichen, die sind wirklich sehr interessant, die sind heute oft noch sichtbar an Baustellen oder wenn das abbricht und hat man jetzt ganz bestimmt auch bei Notre Dame in Paris gesehen, als alles in sich zusammenbrach. Nachdem man 5 Jahre in die Lehre gegangen war und dann Geselle wurde, musste man 1 Jahr auf Wanderschaft gehen. Und dieses Jahr war recht entscheidend überhaupt für die ganze gotische Kirchenarchitektur, denn die Gesellen, die frisch gebackenen Gesellen, sollten ja etwas lernen auf den anderen Baustellen, das sie dann zurück nach Hause brachten. Aber die auf der anderen Baustelle lernten ja auch von ihnen was. Das, was sie eben in den 5 Jahren Ausbildung auf ihrer Hausbaustelle, Heimbaustelle gesehen hatten. Und das war natürlich ein sehr einfacher Mechanismus, wie sich das Know-how dieser Dombaustellen verbreitete. Ich komme zum Wann. Wann wurden diese gotischen Kathedralen gebaut? Die Zeit der Gotik setzt man so ab Mitte des 12. Jahrhunderts, also 1150 an. Dann wurde die eigentlich erste rein gotische Kathedrale gebaut. Das war Saint-Denis bei Paris, steht heute noch, Gott sei Dank. Und der Bauherr, Baumeister war Abt Suger, der eine ausführliche Schrift über diesen Bau hinterlassen hat, die auch noch erhalten ist und wo drin steht, was man sich dabei gedacht hatte und was man verwirklichen wollte mit dieser Kathedrale. Dann dauerte die Stilepoche der Gotik bis Anfang des 16. Jahrhunderts und das war sehr, sehr lang. Das war also 350 Jahre und du musst dir vorstellen, wenn man heute sieht, wie schnell die Baustile oder überhaupt alle Moden wechseln, also sagen wir, die Architektur der 20er Jahre würde jetzt 350 Jahre lang andauern, würde sie, ja, wir würden also alle noch in weißen Würfeln leben mit großen Fensterscheiben und keine Simse und was auch immer da zu diesem ganzen Bauhausstil dazugehört. Aber dann, und das fing eigentlich auch schon im 15. Jahrhundert in Italien an, wurde die Gotik recht altmodisch empfunden. In Italien wurde sie sogar richtig gehend verpönt, und zwar dank, in Anführungszeichen, Giorgio Vasari. Giorgio Vasari war ein italienischer Baumeister und Künstler der Renaissance, also des 15. und 16. Jahrhunderts in Italien. Und er schrieb über den Baustil der Gotik, es ist etwas, dem jegliche Harmonie abgeht und das man am ehesten als Durcheinander und als Unordnung bezeichnen kann. Zahllose Werke dieser Bauart verseuchen die Welt. Ein ziemlich hartes Urteil findet man heute, denn ich finde, es ist sehr viel mehr Gotik übrig geblieben als seine Giorgio Vasaris geliebten Renaissance-Bauten, die auf die große Antike zurückgingen, die in seinen Augen unfehlbare Antike und der Bauart für die Ewigkeit. Was könnte der Grund gewesen sein? Vielleicht ist es deswegen, weil die Gotik das Herz und die Seele anspricht. Die Renaissance hingegen oder auch die Bauart der Antike zielt auf den Kopf und den Geist. Alles wird ausgerechnet. Goethe hat das sehr schön beschrieben, als er in jungen Jahren den Straßburger Münster besichtigte und hin und weg war von diesem Gebäude, das er sich erst einmal richtig angesehen hatte. Er schrieb, diese charakteristische Kunst ist nun die einzig wahre. Da mag sie aus rauer Wildheit oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und gar lebendig. Und mit dieser rauen Wildheit meinte er wahrscheinlich eben das Urteil von Giorgio Vasari, das bis dahin eigentlich als allgemein gültig angesehen wurde. Denn für Vasari waren die Goten Barbaren, sie waren für ihn gleich mit den Vandalen, die zwischen der Antike und der Renaissance alles zerstört hatten. Jedenfalls die Schuld daran waren, dass eben dieser edle Stil der Antike untergegangen ist und der dann Gott sei Dank im 15. Jahrhundert und insbesondere um 1500 wieder zu großer Blüte kam, was man auch Giorgio Vasari zu verdanken hat, ein Stück weit. Die erste gotisch gebaute Kathedrale ist also Saint-Denis, das habe ich schon gesagt. Die letzte ist der Berner Münster, der 1421 begonnen wurde. Ein rein spätgotischer Bau, eigentlich zu einer Zeit, als, wie gesagt, in Florenz schon richtig die Renaissance, Architektur und Malerei am Laufen waren. Es war aber ein so eindrücklicher Stil offenbar für die Menschen, oder ist es ja noch heute, dass die Gotik, grob gesagt, bis ins 19. Jahrhundert gebaut wurde und eigentlich auch immer wieder frisch erfunden. Also zum Beispiel in England gab es ab 1485 bis 1603 während der Herrschaft der Tudors, den sogenannten Tudor-Style, der dann in den Perpendicular-Style überging. Das sind alles Spielarten der Gotik und der Spätgotik, die aber noch lange diesen Gedanken tragen, der gotischen Architektur, und diese auch immer wieder neu empfinden und insbesondere auch der gotischen Dekoration. Sie wurden nie richtig aufgegeben, denn im 19. Jahrhundert, in der Zeit des Historismus, einer Zeit, in der die verschiedenen vergangenen Stilepochen wie eben Gotik, Renaissance, Barock wieder aufgegriffen wurden und je nach Geschmack ausgewählt wurden und neu interpretiert, das heißt deswegen dann auch Eklektizismus als eine Zeit der Auswahl, da war die Neugotik auch sehr beliebt. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele neugotische Kirchen, die durch und durch in diesem Stil gebaut wurden. Also noch einmal, die Geschmäcker mögen auseinandergehen. Jede Zeit hat ihre Berechtigung, das ist klar. Aber ich finde, gerade in diesem Fall ist es sehr interessant zu sehen, wie sich etwas so stark und lange entwickeln konnte, dann so verpönt war, aber eigentlich doch nie richtig aufgegeben wurde, bis vor 100 Jahren. Die letzte Frage ist, wie wurde so eine Kathedrale gebaut? Und okay, das kann ich jetzt wirklich hier nicht in einem Podcast abhandeln, und ich habe ja am Anfang schon gesagt, es braucht viele, viele Lehrjahre, bis man dazu in der Lage ist. Doch ein paar Grundprinzipien will ich dir hier erklären. Damit fällt es immer leicht, dann ein Gebäude einzuordnen und auch, was dann eigentlich die Leistung dieser Bauten waren. Fangen wir mit dem Grundriss an. Wie wurde dieser als erstes einmal festgesetzt? Die gotischen Kathedralen haben eigentlich alle den Grundriss einer Basilika, und das heißt, es ist ein Langbau, ein langes Haus, das nach Osten gerichtet ist. Dort steht der Altar, denn im Osten geht die Sonne auf, und von dort, wo die Sonne aufgeht, kommt auch alles Gute. Dann hat dieser Langbau 3 bis 5 Schiffe, das heißt, er ist innen drin mit Säulenreihen gegliedert, die dann eben einen Hauptgang ergeben und 2 Seitengänge, also 3 Schiffe oder sogar 4 Seitengänge, 2 auf jeder Seite. Das wären dann 5 Schiffe. Im Osten steht ein Chor, das ist der halbrunde Altarraum, der oft mit einem Säulen- oder Chorumgang noch einmal abgegrenzt wird und an dessen Außenwand sich Kapellen befinden, wie Blütenblätter, die natürlich vom Chor aus zugänglich sind, und das ist der sogenannte Kapellenkranz. Diese Kapellen waren notwendig, denn die vielen Priester, Domherren, Patres, was alles sich in so einer großen Kathedrale befand und dazugehörte, mussten Orte haben, wo sie ihre Messen lesen konnten. Gut, also du hast vor Augen diesen Langbau mit den Säulengängen, und der wird dann im oberen Drittel von einem Querschiff durchkreuzt. Es gibt wirklich dann die Form eines lateinischen Kreuzes, und fertig ist die Basilika. Am Außenbau kann man sich nicht satt sehen. Es existiert eigentlich sogar ein eigenes Vokabular für den ganzen Dekor, für die ganzen Fensterchen, Blumen, Laternen, Nischen, Statuen. Es heißt Wimperk, Fialen, es ist Blendmaßwerk, es gibt Skulpturen, es gibt Apostelheilige, Engel, Kirchenväter, sogar Szenen aus dem Leben Christi oder Marias werden dargestellt, besonders an den reich geschmückten Portalszonen. Die Portale sind meistens dreiteilig und darüber ist eine riesige Fensterrose angebracht, ein riesiges rundes Glasfenster, das wie mit einem Scherenschnitt durch Steinstege gegliedert ist. Es gibt über ihr Säulengalerien, Skulpturengalerien, zum Beispiel die sogenannte Königsgalerie, in der sich die entweder die Vorfahren Christi oder die französischen Könige befinden, denn schließlich ist Frankreich ja auch das Geburtsland dieser prächtigen gotischen Kathedralen. Ursprünglich war alles noch bemalt, einzelne Architekturteile wurden farblich hervorgehoben, die Skulpturen waren bemalt und die Dächer waren mit glasierten oder goldenen Ziegeln gedeckt. Dann zu den Türmen. Idealerweise hat jede Kathedrale zwei Türme über der Westfassade, also wo sich der Eingang befindet, je zwei Türme an den Frontseiten der Querhäusern, das wäre dann im Norden und im Süden, vier Türme und einen Turm über der Vierung. Die Vierung ist die Stelle, an der sich das Langhaus und das Querhaus kreuzen. Also wir haben jetzt in diesem Beispiel sieben Türme, die natürlich mit ihren langen, spitzen Helmen weit nach oben ragen. Allerdings wurde niemals eine Kathedrale mit all ihren geplanten Türmen verwirklicht. Das gibt es nicht. Grund dafür ist, die Bauzeiten sind zu lang, den Menschen ging das Geld aus, die Bauten wurden zu teuer und irgendwann dann über ihre lange Bauzeit auch altmodisch. Man war nicht mehr bereit, so viel Geld zu investieren. Die gotischen Kathedralen haben sich so gut erhalten, weil sie too big to fail sind. Sie stehen mitten in der Stadt. Sie sind zu groß. Die Portale sind höher als die Dächer der umliegenden Häuser. Das war zumindest im Mittelalter so. Sie waren zu schön oder sie sind zu schön, wenn sie auch irgendwann aus der Mode kamen, aber sie ziehen heute noch jeden in ihren Bann. Sie waren zu teuer. Was man hat, hat man. Eindrücklich ist es ja allemal. Also wird man so ein teures Bauwerk nach Möglichkeit erhalten. Und Stadtgeschichte ist damit verbunden. Die Städte konnten zeigen, was sie sich leisten konnten. Frondienste der Einwohner haben die Gebäude gebaut, die sich vor Karren spannen ließen, um Baumaterial oder Lebensmittel für die Handwerker hinzuziehen. Natürlich alles, um mehr Punkte dann im Himmelreich zu bekommen. Oder sie spendeten Essen für die Bauleute. So eine gotische Kathedrale war schlicht und einfach auf allen Ebenen zu wertvoll. Deswegen wurde sie erhalten und bis heute hochgeschätzt. Und ja, zum Glück kann man sagen, denn gerade für uns kunstinteressierte Menschen ist es wirklich, es ist ein unglaubliches Beispiel, es ist eine unerschöpfliche Quelle an Schönheit, an Können, an Größenwahn, an Ideen von Auftraggebern, Ausdrucksmöglichkeiten von Künsten. Wenn du also auch jemand bist, der in einer neuen Stadt, die du besuchst, sofort zur gotischen Kathedrale rennt, wenn sie vorhanden ist, dann habe ich hier was für dich. Und zwar veranstalte ich im Oktober wieder einen Abend in der Gotik. Das heißt, während 90 Minuten ungefähr werde ich dir via Zoom die gotische Stilepoche vorstellen, die Kathedralen, schöne Madonnen, Schnitzaltäre, Tafelmalerei, was auch immer alles dazugehört zu dieser Epoche, in der, so finde ich, die Schönheit definiert wurde. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich wollte dieses Mal zwei Abende machen mit unterschiedlichen Terminen, damit jeder eine Chance hat, dabei zu sein. Einmal ist es der 10. Oktober um 19 Uhr und einmal ist es der 15. Oktober. Also das heißt einmal Donnerstag und einmal Dienstag um 19 Uhr. Je nachdem, was dir besser passt, kannst du dich gerne anmelden. Ich stelle dir den Link in die Shownotes Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Wir haben immer einen schönen Abend und es sind nette Leute dabei, die, wie du, einmal einen ersten Blick in die Kunstgeschichte werfen wollen oder in ihre Lieblingsepoche oder eine Epoche, die sie schon lange interessiert, aber sie nicht recht wissen, wo anfangen. Also an diesem Abend bekommst du wirklich einen guten Gesamtüberblick zur Kunst dieser Zeit in der Hochblüte des Mittelalters. Hoffentlich bist du dabei.